Wir haben gesehen, dass das Buch Josua das Buch der Landnahme ist. In den fünf Büchern Mose finden wir Gottes Verheißung an die Erzväter, ihnen das Land Kanaan zu geben. Im Buch Josua finden wir die Erfüllung der Verheißung an die Väter Abraham, Isaak und Jakob. Wir haben auch gesehen, einerseits hat Gott dieses Land seinem Volk zugesagt, aber eingenommen werden muss dieses Land durch Kampf. Wir finden hier in Josua 5 die letzten Vorbereitungen, bevor dann der Kampf um die Landnahme beginnt, in Kapitel 6 mit der Eroberung Jerichos. Wir haben auch schon die Parallele gezogen zum Neuen Testament. Wir finden zum Beispiel in Epheser 1, Vers 3 die klare Aussage, dass Gott, der Vater, uns, die Erlösten, gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Das heißt, dem gläubigen Christen steht der ganze Reichtum der Erlösung zu. Aber, dass man diesen Reichtum der Erlösung auch wirklich erlebt und darin leben kann, da braucht es Kampf und Eroberung. Ich habe gerade gestern ein seelsorgerliches Telefongespräch gehabt und da fragt jemand, ja, ob man irgendwie von den Vorfahren her noch belastet sein könnte, wenn die irgendwelche Zauberei getrieben haben und so. Und es kam letztlich darauf aus, diese Frau hatte besonders Probleme mit dem Thema Neid und Eifersucht. Ganz massiv. Und dann dachte sie, dass das eben vielleicht eine dämonische Ursache hätte. Ich habe dann erklärt, Neid, Eifersucht und viele andere Dinge, das kommt aus uns selbst heraus, aus unserer sündigen Natur, was im Römerbrief als die Sünde oder das Fleisch bezeichnet wird. Nun, die Bibel sagt uns, wer an den Herrn Jesus glaubt, ist errettet und damit auch befreit. Aber dass man diese Befreiung dann im Alltag erlebt, da braucht es mehr. Da braucht es auch, dass man ganz konkret für sich in Anspruch nimmt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, sobald man das böse Verlangen spürt, dass man gar nicht darauf eingehen muss, sondern sich bewusst ist, der Römerbrief lehrt uns, Kapitel 6, Vers 9, haltet euch der Sünde für tot. Betrachtet euch für Menschen, die tot sind, im Blick auf das böse Verlangen in euch. Also braucht es jeden Tag neu, dass man den Reichtum der Erlösung ganz konkret im Glauben ergreift. Und das entspricht auch hier im Buch Josua diesem Quadratmeter für Quadratmeter erobern. Jede Fußsohle, auf die ihr tretet, euch habe ich dieses Land gegeben. So war die Verheißung in Kapitel 1. Nun finden wir also im Buch Josua, hier Kapitel 5, die letzten Vorbereitungen, bevor eigentlich das Land eingenommen wird. Und zwar, was haben wir hier als erste Vorbereitung? Wir möchten das ein bisschen im Dialog miteinander erarbeiten, dass es nicht so ein nur Vortrag, nur Monolog ist. Also die Beschneidung wird am ganzen Volk vollzogen, bevor irgendetwas weiteres geschieht. Und dann weitere Vorbereitung. Ja, natürlich, das wäre Vers 1. Ich habe jetzt mit Vorbereitung mehr gemeint, was das Volk Israel selber tut. Aber natürlich, das gehört mit zur Vorbereitung. Die Feinde selber wissen, sie haben keine Chance vor dem Gott Israels. Genau. Und weiter, nach der Beschneidung, eine ganz wichtige Vorbereitung. Passafeier, Vers 10, also wir kommen darauf im Detail dann zurück. Und Beschneidung hatten wir schon vorher, da eben Passa und drittens. Also sie beginnen bereits zu genießen vom Land, ein bisschen. Und viertens. Jawohl, Begegnung mit dem Heerobersten des Heeres Israel, also diesem geheimnisvollen Mann. Also wir werden darauf zurückkommen, was das bedeutet. Aber das sind ganz wichtige Vorbereitungen für all das, was nachher folgt. Nun wollen wir uns zunächst einmal ausführlicher mit der Beschneidung und der Bedeutung der Beschneidung beschäftigen. Wo in der Bibel wird die Beschneidung zum ersten Mal eingesetzt? Das hilft uns, auch die Bedeutung der Beschneidung besser fassen zu können. Wie? Jawohl, also das war in 1. Mose 17, jawohl. Ja, da sollten wir einige Verse lesen. Wer kommt gerne ans Mikrofon und liest uns vor? Wollen Sie? Oder? Ja, gerne. So hört man nicht immer die gleiche Stimme. Also, einige Verse aus Kapitel 17. Beginnen Sie mal Vers 1.
Und Abram war 99 Jahre alt, da erschien Jehova dem Abram und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Und ich will meinen Bund setzen zwischen mir und dir und will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abram auf sein Angesicht, und Gott redete mit ihm und sprach: Ich, siehe, mein Bund ist mit dir, und du wirst zum Vater einer Menge Nationen werden.
Jawohl, und dann Vers 8, einige Verse.
Und ich werde dir und deinem Samen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan, zum ewigen Besitztum. Und ich werde ihr Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham: Und du sollst meinen Bund halten, du und dein Same nach dir, nach ihren Geschlechtern. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles Männliche werde bei euch beschnitten. Und ihr sollt das Fleisch eurer Vorhaut beschneiden. Und das soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Und 8 Tage alt soll alles Männliche bei euch beschnitten werden nach euren Geschlechtern, der Hausgeborene und der für Geld erkaufte von allen Fremden, die nicht von deinem Samen sind. Es soll gewisslich beschnitten werden, dein Hausgeborener und der für dein Geld erkaufte. Und mein Bund soll an eurem Fleische sein, als ein ewiger Bund. Und der unbeschnittene Männliche, der am Fleische seiner Vorhaut nicht beschnitten wird, selbige Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volke. Meinen Bund hat er gebrochen.
Danke, mal bis hierher. Ganz wichtig ist zu sehen, der Zusammenhang zwischen Kapitel 17 und dem vorangegangenen Kapitel 16. Abraham und Sarah hatten schon lange die Zusage von Gott, dass sie ein Kind bekommen werden und dass durch dieses Kind dann das Volk der Verheißung entstehen würde, das Volk Israel. Aber es vergingen Jahre um Jahre. Abraham war uralt, Sarai auch ziemlich, 10 Jahre jünger, sie war dann 90. Immer noch kein Kind da. Und plötzlich hat Sarah eine Idee. Und sie sagt zu Abraham: Abraham, ich habe eine Idee. Oh ja, was meinst du, Sarah? Wahrscheinlich hat Gott das ein bisschen anders gemeint, als wie wir das immer so gedacht haben. Wahrscheinlich muss man das ein bisschen anders auslegen, oder? Die Verheißung. Wahrscheinlich ist das so, dass du solltest vielleicht unsere Magd Hagar heiraten und wie das eben nach den Gesetzen damals im Nahen Osten war, dann wird dieses Kind mir zugerechnet werden. Und das soll dann der verheißene Nachkomme sein. Und Abraham ist darauf eingestiegen, hat Hagar geheiratet und davon, von dieser Ehe, kam dann Ismael auf die Welt. Aber Gott hat ja dann ganz klar gesagt, das ist nicht der Erbe. Das ist nicht der Erbe, sondern Gott meinte tatsächlich, dass Sarah einen Sohn gebären sollte. Aber das ergab dann große familiäre Probleme, als dieser Ismael auf die Welt gekommen war. Und noch mehr, wenn wir den letzten Vers lesen, in 1. Mose 16, Vers 16, da heißt es, oder Vers 15 lese ich schon, und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn. Und Abraham gab seinem Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Und jetzt kommt unser Kapitel 17. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham. Ja, nun haben wir hier eine Lücke zwischen Kapitel 16 und 17 von wie vielen Jahren? Ja, 13 Jahren. Das heißt also, 13 Jahre Schweigen. Gott hat oftmals früher gesprochen mit Abraham und jetzt 13 Jahre lesen wir nichts mehr davon, dass Gott je mit Abraham gesprochen hätte. Und das war nach der Geburt von Ismael. Und erst jetzt, Kapitel 17, Vers 1, und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Also der Gott, der keine Tricks braucht. Ja, der Allmächtige, der eben auch aus einer 90-jährigen Frau ein Kind erwecken kann. Ich bin Gott, der Allmächtige. Und dann geht es weiter. Wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Das heißt, führe ein Leben, das in Übereinstimmung ist mit meiner Heiligkeit. Und dann kommt der Bund der Beschneidung. Und das zeigt uns eben deutlicher, womit das in Verbindung steht, die Beschneidung. Die Beschneidung ist also ein Akt, bei dem Blut fließt und wo eigentlich dem Volk Israel und zuerst Abraham klar gemacht werden sollte, dass die menschliche Natur und Zeugungsfähigkeit steht unter Gottes Gericht. Das heißt, ein Mann kann immer nur einen Sünder zeugen. Da liegt das Problem. Also die sündige Natur des Menschen wird von Generation zu Generation weitergegeben. Und dann sollte also das Zeichen des Bundes hier, die Beschneidung, soll deutlich machen, dass Gottes Gericht steht über der menschlichen, verdorbenen, sündigen Natur. Und das Zeichen der Beschneidung soll also immer wieder Abraham deutlich machen, wir sind eigentlich von Natur sündig. Und nur wenn Gottes Gericht über die sündige Natur kommt, nur so können Gottes Gnadenbeschlüsse Wirklichkeit werden. Darum eben wird das als Zeichen des Abraham-Bundes, des Gnadenbundes eingesetzt. Ja?
Dazu würde ja auch passen, dass er nach dem Römerbrief
Ja, klar, genau. Abgestorben, jawohl. Und dennoch hat Gott aber Leben erwecken können durch Abraham und Sarah. Aber, eben wie gesagt, Abraham musste wissen, ich bin verdorben und ich kann auch immer nur eine sündige Natur wieder weitergeben. Noch jemand wollte was sagen, glaube ich, hier? Ja? Ja, also, da würde vielleicht ein orthodoxer Jude sehr böse sein über diese Aussage und sagen, ja, aber das glauben wir nicht, dass der Mensch von Natur aus verdorben ist. Das ist neutestamentlich. Aber dann müsste man eine Antwort haben. Wo steht im Alten Testament, dass der Mensch schon von Anfang an verdorben ist? Ja, aber da könnte man sagen, die denken an den Vers, Gott sah, dass alles Fleisch verdorben war und dass die Gedanken des Herzens, alles gebildete Gedanken des Herzens des Menschen böse sind, von Jugend an. Aber dann steht von Jugend an. Aber wirklich schon Psalm 51, ein Psalm von David, der Bußpsalm Davids, nämlich Vers 6. Je nach Zählung ist es sogar 5. Alte Elberfelder hat Vers 5. Lesen Sie vielleicht mal Vers 3 bis 5, beziehungsweise 4 bis 6. Denn ich kenne meine Übertretung. Also das ist eine sehr deutliche, alttestamentliche Aussage von König David. Noch etwas, Psalm 58, Vers 3, auch ein Psalm von David. Nicht so, nicht in der Art, aber einfach, dass die ganze Menschheit verdorben ist. Sie bestreiten, dass der Mensch in Sünde, eine sündige Natur hat von Anfang an. So. Nicht die Verdorbenheit der Menschheit an sich, aber weiter zurück, nämlich das, was im Neuen Testament tatsächlich breit und ganz grundsätzlich ausgearbeitet wird, Römer 6. Wo wir die Lehre der Erbsünde finden. Schlagen wir auf, Römer 5, Vers 12. Ja, vielleicht mal Vers 14.
Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist.
Jawohl. Also, durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen, durch Adams Fall. Und als Folge davon ist auch der Tod in die Welt gekommen. Und darum, der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen. Das ist der Grund, warum alle Menschen seit Adam sterben. Also hier wird deutlich gelehrt, dass die Sünde in die Welt gekommen ist durch einen Menschen. Es ist wichtig zu verstehen, im Römerbrief ab Kapitel 5, Vers 12 heißt der Ausdruck die Sünde in der Einzahl nicht eine bestimmte Tat oder eine bestimmte begangene Sünde, sondern bezeichnet die dem Menschen innewohnende verdorbene Natur, die sich durch böses Verlangen, durch Neigung zum Negativen auswirkt. Das ist die Sünde. Diese Natur wird auch genannt, wird genannt die Sünde, weil sie nichts anderes kann und will als Sünden hervorbringen. Ja? Und sie wird auch genannt das Fleisch. Darf man aber wieder nicht falsch verstehen. Es bedeutet nicht das Fleisch des Körpers, sondern das Fleisch bezeichnet die verdorbene Natur des Menschen. Wird Fleisch genannt, weil der Mensch, im Alten Testament ist das ein übliches Wort für Mensch, Fleisch, durch diese Natur dermaßen gekennzeichnet ist. Darum heißt sie gewissermaßen Fleisch in dem Sinn. Aber das hat nichts damit zu tun, dass der Körper irgendwie abgewertet wird in der Bibel. Ganz im Gegenteil. Gut, also wir finden im Alten und im Neuen Testament die Lehre der Erbsünde, bedeutet aber nicht, dass der Mensch im Mutterleib schon irgendetwas Böses begangen hätte, aber Erbsünde bedeutet, er hat in sich eine Natur, die die Neigung hat hin zum Bösen. Und Abraham musste den Bund der Beschneidung einführen, das Zeichen, das ihm immer wieder vergegenwärtigt, ich habe eine sündige Natur. Und wenn ich nicht in der Gemeinschaft mit Gott lebe, dann falle ich und dann verunehre ich Gott. Darum eben, Gott sagt ihm in Verbindung mit diesem Bund, wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Also der ganze Trick mit Ismael war verheerend, denn von Ismael her kommen die Ismaeliter. Und übrigens, Mohammed ist ein Nachkomme von Ismael. Durch diese Linie von Ismael ist auch der Islam entstanden. Und Ismael hat große Eroberungszüge gemacht im ganzen Nahen Osten. All die verschiedenen nahöstlichen Völker eigentlich durchmischt. Und heute haben wir daher diesen gewaltigen Konflikt zwischen Ismael einerseits und Isaak, dem Erben. Also zwischen muslimischen Völkern und dem Volk Israel. Und Ismael will auch heute noch das Erbe von Isaak streitig machen. Und das ist der große Nahostkonflikt, dieses Pulverfass, das eine gewaltige Gefährlichkeit ausstrahlt, geht zurück auf diese Uminterpretation von Sarah und Abraham. Aber eben die Beschneidung soll immer wieder erinnern, wo war eigentlich die Ursache von all diesem Konflikt und all diesen Problemen. Nun kommen wir zurück zu Josua. Gerne. Wunderbar, nicht? Da wird der menschliche Körper, der Leib, das Fleisch des Menschen als Körper, wird als Wunderwerk Gottes hier gepriesen. genau. Also diese Vermischung darf man ja nicht machen. Und selbst im Neuen Testament heißt Fleisch nicht immer das Gleiche. Man muss immer vom Zusammenhang her schauen. Wenn es zum Beispiel heißt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, dann heißt es nichts anderes, der Sohn Gottes ist Mensch geworden, aber ohne Sünde. Er hatte keine sündige Natur in sich. Darum schreibt auch Johannes im ersten Brief, Kapitel 3, Vers 8, Sünde ist nicht in ihm. Ja? Also Fleisch bedeutet oftmals einfach Mensch, menschlicher Körper oder der Mensch überhaupt im Ganzen als Einheit von Geist, Seele und Leib. Und besonders im Galater- und im Römerbrief bezeichnet dieser Ausdruck dann die sündige Natur, die eben die Menschheit dermaßen kennzeichnet.
Beschneidung, was bedeutet das für uns heute im Neuen Testament?
Darauf kommen wir jetzt, in Verbindung gerade mit Josua 5. Also, bevor irgend der Segen des Landes eingenommen wird, musste die ganze Generation, die in der Wüste Sinai geboren worden war, nicht beschnitten wurde am achten Tag, musste jetzt nachträglich beschnitten werden. Ja?
Sein Grund, warum die Israeliten
das überwüsten, waren auch nicht da. Ja, man könnte das als eine Vernachlässigung, muss man das hinstellen, weil das Gesetz war klar gegeben an Abraham, am achten Tag sollte das geschehen. Übrigens, auch das hat seine symbolische Bedeutung, der achte Tag ist ja im Wochenzyklus, ist der achte Tag auch gleich der erste Tag. Und darum, im Wochenzyklus ist der achte Tag eigentlich der Neubeginn, der Neuanfang. Und Gott hat nach diesen 13 Jahren Schweigen, hat er mit Abraham einen Neuanfang gemacht. Aber da musste Abraham eben das Gericht über das Fleisch des Menschen zuerst ausführen. Und da gab es einen Neuanfang in seinem geistlichen Leben. Also das war vernachlässigt worden. Und Gott gibt nun dem ganzen Volk hier die Gelegenheit, das nachzuholen. Aber nun hat das eine gewaltige Bedeutung, wenn wir Kolosser 2 aufschlagen. Da wird nämlich die Verbindung gemacht, neutestamentlich, was die Beschneidung geistlich bedeutet. Liest uns jemand vor, Kolosser 2, ab Vers 9. Noch weiter bis 15.
Und euch, als ihr tot waret in den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Als er ausgetilgt die uns entgegenstehende Handschrift Satzungen, die wider uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte.
Danke. Also ein schwieriger Text, sehr geballt die Informationen. Aber wir wollen ganz einfach herausarbeiten, worum geht es in diesen Versen? Es geht um das Kreuz Christi, das Kreuz von Golgatha. Der Jesus ist als Stellvertreter am Kreuz gestorben, der Gerechte für Ungerechte. Darum haben wir Vers 14, als ihr ausgetilgt die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen. Also der Herr Jesus hat eigentlich den Schuldbrief, der sich gegen uns richtet, hat er auf sich genommen und hat die Strafe, das Gericht Gottes über das, was wir getan haben, auf sich genommen. Und da wird in diesem Zusammenhang die Verbindung erstellt zur Beschneidung. Ihr seid beschnitten worden mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung. Und das wird genannt die Beschneidung des Christus, die Beschneidung des Messias. Vers 11 ist das. Also, da wird deutlich gemacht, dadurch, dass Christus das Gericht von Gott stellvertretend erduldet hat, da hat er das Gericht ertragen, das wir verdient hätten. Das Gericht über unsere sündige Natur. Und das wird da bezeichnet als eine nicht mit Händen geschehene Beschneidung. Und darum wird auch die Verbindung gemacht mit der Taufe hier, Vers 12. Denn in der Taufe drückt ja der Täufling aus durch das Untergetauchtwerden, das ist quasi ein Begrabenwerden, durch das Untergetauchtwerden drückt er aus, der Tod von Christus ist eigentlich mein Tod. Und wenn der Täufling aus dem Wasser herauskommt, sagt er, und die Auferstehung Christi am dritten Tag, das ist eigentlich meine Auferstehung. Das heißt, wenn jemand an den Herrn Jesus glaubt, wird er von Gott identifiziert mit dem Erlöser. Das heißt, der Herr Jesus hat die ganze Strafe am Kreuz erduldet, aber wenn jemand zum Glauben kommt an den Erlöser, wird er so mit ihm identifiziert, dass Gott sagen kann, sein Tod, der Tod Christi, rechne ich dir zu. Es ist so, als wärst du am Kreuz gehangen. Und eins gemacht mit ihm, mit dem Erlöser, das gilt auch für die Auferstehung. Wenn der Herr Jesus Christus am dritten Tag auferstanden ist als Sieger, sagt Gott, weil du eins gemacht bist mit ihm, ist seine Auferstehung, wie wenn du auferstanden wärst. Und darum hier die Verbindung mit der Taufe, mit ihm begraben. Ja? Jawohl, genau. Ja.
Also könnte man Taufe auch auf den Vorgang der Wiedergeburt im Geist beziehen?
Nun, die Taufe folgt ja nach der Wiedergeburt, ja? Oder sollte?
Die Wasser.
Ja, die Wassertaufe, nicht? Die Wassertaufe folgt auf die Wiedergeburt, genauso wie die Beschneidung in Israel auf die natürliche Geburt folgt. Am achten Tag, ja? Also erst natürliche Geburt, dann am achten Tag Beschneidung. Und im Christentum die neue Geburt durch den Glauben und dann darauf die Taufe im Wasser. Oder machen Sie die Verbindung mit der Taufe des Heiligen Geistes?
Nicht von Pfingsten, sondern einfach wie in Römer 2 steht, die Beschneidung, die wahre Beschneidung, 2,29, oder ich lese noch vorher.
Jawohl.
Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleische Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung ist die des Herzens im Geiste, nicht im Buchstaben.
Jawohl. Da ist es dann eben das Werk Gottes in einem Menschen, der zum Glauben kommt. Nicht wahr?
Genau, das hatte ich bisher auch immer gedacht, mit einer Art Taufe vergleichen. Wenn der Geist Gottes in mein Herz kommt und mich in den Christus hineinbringt.
Gut, hier wieder nicht die Verbindung gemacht vom Leib, aber hier geht es darum, dass Gott eben, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, gewissermaßen geistlich diese Beschneidung vollzieht. Sodass man sagen kann, ich bin mit Christus gekreuzigt, das Gericht über meine sündige Natur ist vollzogen, nämlich auf Golgatha. Und nun, was bedeutet das für das Buch Josua? Das Buch Josua ist das Buch des Sieges, das Buch der Erfolge. Nun, wenn wir geistlich Erfolg haben wollen, dann braucht es die gleiche Vorbereitung wie Israel in Gilgal. Die haben sich beschneiden lassen. Das heißt also, wenn wir nach wie vor irgendwie ein dermaßen Selbstvertrauen auf uns haben, dass wir denken, eigentlich ist in uns ja schon ein ganz guter Kern da, dann ist es eigentlich die Voraussetzung für Misserfolg, geistlich. Also es geht hier in Gilgal darum, übertragener für uns, wir erkennen hier, unsere Natur, unser Inneres ist völlig verdorben. Und es war absolut nötig, dass der Herr Jesus nicht nur für meine Tatsünden, sondern auch für das, was ich bin, ein sündiger Mensch, sterben musste. Und wenn das einem richtig bewusst wird, dann hat man die gute Voraussetzung für einen erfolgreichen Kampf, geistlichen Kampf. Das sehen wir dann mit Jericho und so weiter. Also Gilgal war der Ausgangspunkt für all diese erfolgreichen Feldzüge im Buch Josua. Und Gott sagt in Verbindung damit, Josua 5, Vers 9, und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Und man gab selbigem Ort den Namen Gilgal bis auf diesen Tag. Und Gilgal heißt Abwälzung. Abwälzung. Also quasi die ganze Vergangenheit ist abgewälzt. Dann, wenn ein Mensch wirklich erfasst, Christus ist für mich gestorben, nicht nur für meine Tatsünden, sondern auch für das, was ich bin. Dann wird eigentlich die ganze Vergangenheit abgewälzt und die Voraussetzung für ein siegreiches Christsein ist damit gegeben. Übrigens, das hebräische Wort Gilgal kommt von einer Wurzel Galal, das heißt wälzen. Dann heißt das Wort Galgal, heißt Rad, das Wort für Rad auf Hebräisch. Ist übrigens auch verwandt mit dem aramäischen Wort Golgatha. Interessant, nicht? Golgatha heißt Schädel auf Aramäisch. Warum heißt der Schädel Golgatha auf Aramäisch? Weil man ihn rollen kann. Ja? Totenkopf kann man rollen, das kommt von daher. Aber interessant, die Beziehung zwischen Gilgal und Golgatha, die ist nicht nur sprachlich da, sondern die ist auch inhaltlich da. Es ging hier wirklich um die Abwälzung der Bosheit des Menschen und auf Golgatha ging es um die endgültige Lösung des Problems der Sünde im Menschen. Aber es erstaunt schon, wenn im Judentum noch heute, also im orthodoxen Judentum noch heute vertreten wird, die Meinung, dass der Mensch nicht durch und durch verdorben ist, von Natur aus. Warum erstaunt das? Weil die Beschneidung das eigentlich sehr deutlich ausdrückt, aber weiter eigentlich die ganze Verunreinigungslehre im Gesetz Mose, die zeigt immer das. Die Verunreinigungslehre im Gesetz Mose ist sehr kompliziert, welche Dinge Verunreinigung bewirken. Aber man kann allgemein sagen, sie haben immer damit zu tun, irgendwie mit Ausflüssen aus den Geschlechtsorganen und so weiter. Also immer irgendwie zu tun mit der Quelle des Lebens. Und da ist eine Quelle der Verunreinigung. Eigentümlich, nicht wahr? Und die zweite Quelle ist Tod. Also wenn man nach dem Gesetz Mose, wenn man einen Toten berührt, ist man rituell unrein und muss ein langes Reinigungsritual durchgehen. Also die Quelle des Lebens verunreinigt nach dem Gesetz Mose und das Ende des Lebens verunreinigt. Und dadurch war eigentlich der ganze Alltag und auch heute noch, der ganze Alltag des orthodoxen Juden ist durch diese Punkte geprägt. Alles hängt irgendwie damit zusammen. Und da haben wir eigentlich die beiden großen Lehren des Evangeliums. Nämlich erstens, der Mensch ist in Sünde geboren. Und zweitens, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und diese Grundlehren sollten den Menschen eigentlich dazu führen, dass er das Evangelium, die frohe Botschaft, annimmt, indem er erkennt, und Gott hat alles gelöst, das Problem der Sünde und des Todes. Ist alles auf Golgatha gelöst worden. Also, das erstaunte, dass eigentlich im orthodoxen Judentum das immer noch nicht durch ist und hat doch eine Logik dabei. Denn sie versuchen immer noch heute das Gesetz Mose einzuhalten, um so vor Gott wohlgefällig zu sein. Aber eigentlich sollte man ja merken, sobald man die Gebote versucht einzuhalten, dass keiner fähig ist, Gottes Gesetz zu halten. Aber eben, wenn heute nach 2000 Jahren nach Golgatha ein Mensch immer noch sagt, ja, ich werde das wahrscheinlich schon können, ich probiere es trotzdem noch, dann ist ihm auch logischerweise auch nicht bewusst, dass er durch und durch verdorben ist. Ja? Und dann kann er auch nicht akzeptieren, dass der Mensch in Sünde geboren ist. Er versucht immer noch, vielleicht gibt es bei mir doch noch eine Chance, dass ich Gott wohlgefällig bin durch das Halten der Gebote. Ja, ist bis dahin, sind noch Fragen?
Zu Kolosser 2 haben wir den Ausdruck gelesen, in der Beschneidung des Christus.
Ja.
Das meint ja nicht die Beschneidung des Jesus als Kind, sondern effektiv das Kreuz.
Ja, genau. Die Beschneidung des Christus bedeutet also die Beschneidung, die an uns, den Gläubigen, geschehen ist, durch den Messias. Christus, der Messias. Also diese geistliche Beschneidung, ja, durch das Sterben des Herrn Jesus am Kreuz. Aber es ist gut, dass du das noch andeutest, der Herr Jesus ist als Kind auch beschnitten worden. Und das stellt vielleicht ein Problem, ja, in Verbindung mit dem, was wir bis jetzt gesehen haben. Schlagen wir auf, und das wird sehr, sehr deutlich in der Bibel behandelt. Lukas 2, gerade nach der Weihnachtsgeschichte, liest uns jemand Vers 21. Jawohl. Also ganz nach dem Bund mit Abraham, 1. Mose 17, wurde der Herr Jesus als 8 Tage altes Kind beschnitten. Aber warum wurde er beschnitten? Und warum erwähnt das Neue Testament ausdrücklich? Ja, genau. Also eigentlich müsste es uns eigentlich schockieren, die Beschneidung hier, denn er wurde ja eben gerade nicht in Sünde geboren, ja? Sünde ist nicht in ihm. Ich gebe die Stelle an, für die, die gerne Notizen machen.
Ja, gibt es denn überhaupt einen Hinweis, dass der Herr beschnitten worden ist? Da steht doch nur, dass er beschneiden, dass man ihn beschneiden soll.
Moment, also 1. Johannes 3, Vers 5 ist das. Sünde ist nicht in ihm. Ja, jetzt Lukas 2, 21. Da man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt. Ja, also mit der Namensgebung hat man gewartet, ja, bis zum Tag der Beschneidung. Denn erst dann bekommt ein Kind einen Namen. Also 8 Tage lang ist er noch ohne Namen. Das haben wir also bei ihm genauso eingehalten, nicht wahr? Und das kann übrigens manchmal praktische Probleme geben. Gerade vor kurzem im Kantonsspital Aarau ist ein ein jüdisches Kind zur Welt gekommen. Und die sollten aber ihm einen Namen geben und die Eltern wollten nicht. Nein, das geht nicht, wir wollen keinen Namen geben. Erst am 8. Tag geben wir einen Namen. Aber die sollten dringendst, aus gewissen Gründen, dringendst zurückfliegen nach Israel. Aber die Fluggesellschaft wollte das nicht akzeptieren, ein Kind ohne Namen. Ein Kind muss einen Namen haben, so kann man nicht transportieren. Also da mussten sie irgendwie ihm halt doch einen Namen geben, noch vor dem 8. Tag, damit er einen Platz bekommt bei der Fluggesellschaft. Also das sind so Probleme des modernen Lebens. Jetzt, wie du sagst, man könnte hier sagen, ja, vielleicht ist er gar nicht beschnitten worden, dass man ihn beschneiden sollte. Aber im Römerbrief ist es ganz deutlich gesagt. Dass, ja, also und zwar in Römer 15. Römer 15, Vers 8. Liest du?
Denn ich sage, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißung der Väter zu bestätigen. Auf dass die Nation.
Ja, das reicht schon. Also, hier wird deutlich gesagt, ein Diener der Beschneidung geworden. Aber es wird auch gerade eine Erklärung gegeben, warum er das gemacht hat. Er wollte damit die Verheißung an Abraham, Isaak und Jakob bestätigen, ja? Und Reinhold, du hast schon die Parallele angeführt mit der Taufe im Jordan. Das war nämlich auch ein Problem. Der Herr Jesus ließ sich ja taufen von Johannes. So wie all diese Volksmenge, die gekommen war zu ihm, zum Jordan, die haben ihre Sünden bekannt und dann hat Johannes sie getauft. Und dann kam Jesus von Nazareth auch zu Johannes und wollte sich taufen lassen. Johannes sagt, nein, kein Fall. Lesen wir das gleich. Lukas 3. Oder besser lesen wir in Matthäus, den parallelen Bericht. Matthäus 3. Sollte jemand lesen, Verse 13 bis 17. Jawohl. Also, eine ganz ähnliche Situation. Der Herr will getauft werden von Johannes. Und Johannes ist entsetzt, aber er lässt das schließlich zu. Nun, alle Leute sehen, wie der Mann aus Nazareth, aus Galiläa, wie er sich taufen lässt. Und von Weitem könnte dann jeder denken, aha, einer von der gleichen Sorte wie wir. Der musste auch Sünden bekennen. Davon wird aber kein Wort gesagt, dass er Sünden bekannt hätte. Der Herr brauchte auch keine Sünden zu bekennen, ließ sich aber dennoch taufen. Und das erklärt diese Intervention von Gott, dass plötzlich eine Stimme aus dem Himmel kommt und sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Übrigens, das ist ein Phänomen, das man im Judentum noch mehr kennt. Diese Stimme aus dem Himmel, die nennt man im Talmud, nennt man das die Bat Kol, die Tochter der Stimme. Und das hat man also noch öfters erlebt, wohl besonders seit der Zeit, da man keine Propheten, Schriftpropheten mehr hatte. Nicht wahr? Der letzte Prophet des Alten Testamentes, das war 400 vor Christus. Und dann kam dieses lange Schweigen der Schriftpropheten. Aber was man offensichtlich verschiedentlich erlebt hat, sind solche Bat Kol, dass plötzlich eine Stimme hörbar war vom Himmel. Auch hier, und die sagt, dieser ist mein geliebter Sohn. Dass niemand auf die Idee kommen würde, der Mann, der sich da von Johannes taufen lässt, sei ein Sünder wie die anderen. Das ist der geliebte Sohn, an welchem Gott wohlgefallen hat, der keine Sünde getan hat. Aber der Herr ließ sich also taufen als 30-Jähriger, er ließ sich beschneiden als 8 Tage altes Kind, um sich gewissermaßen eins zu machen bei der Beschneidung, eins zu machen mit dem Volk Israel, und bei der Taufe wollte er sich eins machen, verbinden mit denen, die Sünden, die ihre Sünden bekennen. Das war der Sinn. Ja, gerne. Warten Sie, wir schlagen es alle auf. Und dadurch hat er auch gezeigt in seinem Leben, es ist möglich, dass ein Mensch Gottes Gebote einhält. Er hat es getan, sonst keiner. Aber er hat es getan als Mensch. Er hat gezeigt, es ist möglich, dass ein Mensch es einhält. Aber es war ein Mensch ohne die sündige Natur. Also es kann niemand sagen, es ist eigentlich übermenschlich, es ist gar nicht menschlich, das Gesetz Mose. Ja, es ist menschlich. Aber das Gesetz Mose sollte zeigen, der Mensch hat ein Problem in sich. Und das Problem muss gelöst werden, die Sünde. Dort liegt es. Es liegt nicht an der Frage, ist es menschlich oder übermenschlich. Es liegt an der Frage, hat der Mensch eine sündige Natur oder nicht. Dort liegt der Kernpunkt. Gut, also zu Josua 5 zurück. Sie mussten sich beschneiden und wir denken nochmals an 1. Mose 17, wo Gott Abraham gesagt hat, bei diesem Bundesschluss mit der Beschneidung, ich werde dir das ganze Land Kanaan geben. Ich möchte betonen, das ganze Land Kanaan. Was ist das ganze Land Kanaan? Das ist das ganze Land Israel heute, mit allen besetzten Gebieten, und geht noch weiter hinauf bis in Libanon. Das gehört alles zu dem alten Ausdruck Kanaan. Und bei diesem Bund hat also Gott gesagt, ich zeige nochmal, welcher Vers das war, 1. Mose 17, das ist ganz dramatisch, Vers 8, und ich werde dir und deiner Nachkommenschaft nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitztum. Also nicht nur bis ins Jahr 70 nach Christus, ja? Zum ewigen Besitztum, das ganze Land Kanaan. Und der Herr Jesus hat sich als Mensch beschneiden lassen, 8 Tage alt. Warum? Um die Verheißung an die Väter zu bestätigen, haben wir in Römer 15 im Neuen Testament gelesen. Also er, Jesus Christus selber, hat diese Verheißung damit auch bestätigt, dass Israel das ganze Land Kanaan zusteht. Und hier im Buch Josua geht es darum, jetzt kommt das Volk und will das Land Kanaan, das ganze Land Kanaan, aber Schritt für Schritt einnehmen. Und darum muss dieser Bund, dieses Bundeszeichen zuerst nochmals vollzogen werden. Ja, wir sollten jetzt Pause machen, so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Wir fahren weiter. Also das Thema Beschneidung haben wir ausführlich behandelt und jetzt kommen wir in Vers 10 zur Passafeier. Das ganze Volk schlachtet also Passalämmer, isst sie. Auch das ist eine Vorbereitung für die Landnahme. Was bedeutet das Passa? Ganz einfach gesagt.
Bewahrung.
Der Herr hat Israel vor den Würgängen bewahrt in Ägypten. Gut, du sagst Israel bewahrt. Also Gottes Gericht sollte kommen über Ägypten und über Israel, über beide. Und dadurch, dass Israel die Passalämmer schlachtete, wurde es aus reiner Gnade verschont. Also sie waren nicht besser als die Ägypter. Aber auf der Grundlage des sterbenden Stellvertreters wurde Israel verschont. Also auch hier, ja? Die Erstgeburt, aber die gewissermaßen als Teil für das Ganze. Ja, die Erstgeborenen repräsentieren das ganze Volk. Jawohl. Aber darum interessant hier, wir haben die Beschneidung, dann das Passa. Und auch hier wieder muss Israel daran denken, wir sind gar nicht bessere Menschen. Wir sind nicht besser als die Ägypter gewesen. Aber reine Gnade auf der Grundlage des stellvertretenden Opfers, so können wir leben. Und da wieder als Voraussetzung für den Sieg im Land ganz bewusst ein tiefes Bewusstsein haben von der Gnade Gottes, von der unverdienten Gunst Gottes. Dann drittens, was können wir sagen zu dem Essen der Erzeugnisse des Landes? Wer hat eine Idee? Wie machst du die Verbindung zu den Körnern des Landes auf den verherrlichten Christus? Du bist sehr vertraut mit der Bildersprache der Bibel, aber jetzt jemand, der das zum ersten Mal hört, sollte irgendwie eine Brücke haben. Wie kommst du überhaupt darauf, das geröste Körner mit Christus in Verbindung zu bringen? Komm, schlagen wir das auf. Gerade für solche, die hier sind, die vielleicht diese Übertragungen von Bildersprachen des Alten Testamentes eher neu sind. Johannes 12, Vers 24. Liest du, Bruno? Jawohl. Hier vergleicht der Herr Jesus sich mit einem Weizenkorn, das eben gesät wird in die Erde, so sollte er sterben. Und das Weizenkorn, das dann als Halm herauswächst, ist dann ein Bild auf die Auferstehung. Nun können wir Reinhold besser nachvollziehen, der Gedanke, dass also diese Körner hier im Land Israel, die sie jetzt essen zum ersten Mal, dass das ein Hinweis ist auf den gestorbenen und auferstandenen Christus. Von dem nähren sie sich jetzt. Ja, schlag auf Johannes 6. Johannes 6, Vers 31. Liest du uns das?
Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herniederkommt und der Welt das Leben gibt.
Jawohl. Du wolltest damit die Verbindung machen zu den Körnern oder zum Manna? Ja, eben der Herr Jesus Christus als die Nahrung aus dem Himmel, genau. Und dann können wir weitergehen zu dem letzten Abschnitt, da dieser Heeroberste diese eigentümliche, geheimnisvolle Erscheinung dabei Josua. Also ein unbekannter Mann kommt mit gezücktem Schwert, Josua sieht ihn und stellt die Frage: Bist du für uns oder für unsere Feinde? Er stellt sich vor: Nein, sondern er sei der Oberste des Heeres des Herrn. Und Josua fällt vor ihm nieder. Wer ist dieser geheimnisvolle Mann? Ich höre nur flüstern. Michael? Also Michael, ein Erzengel, und andere sagen Jesus Christus. Sollen wir eine Abstimmung machen? Nein. So muss man die Bibel ja nicht lesen, mit Mehrheitsbeschluss. Aber wir brauchen Argumente. Ja, das ist vielleicht deine Behauptung. Hast du einen Beweis dafür? Jawohl, jawohl. Also du hast Beweise. Also schlagen wir mal auf Offenbarung. Offenbarung 19. Vers 10. In Daniel 10 ist es nicht so ausdrücklich wie da. Wer liest?
Und er spricht zu mir: Siehe zu, tue es nicht, ich bin dein Mitknecht.
Du musst aber Vers 10 dazu lesen, ganz von Anfang. Und ich fiel.
Und ich fiel zu deinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er spricht zu mir: Siehe zu, tue es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an.
Jawohl, also dieser Engel Gottes reagiert sofort: Kein Fall, das darfst du nicht tun. Ich bin auch nur ein Knecht Gottes. Aber hier, dieser geheimnisvolle Mann bei Jericho, der sagt, der fährt nur weiter und sagt: Jetzt musst du auch noch die Schuhe ausziehen. Ja? Ja? Wie in 2. Mose 3, wo Gott erscheint im Dornbusch. Ziehe deine Schuhe aus. Also, das macht deutlich, es ist hier nicht eine Engelerscheinung, sondern es geht hier um eine Erscheinung von dem Sohn Gottes im Alten Testament. Es gibt sehr viele solche Erscheinungen im Alten Testament. So in theologischen Büchern wird das jeweils genannt Theophanien, also Gottes Erscheinungen, wörtlich. Wo zum Beispiel noch?
Bei Gideon,
ja. Also bei Manoah, dem Vater von Gideon, erscheint auch einfach ein Mann. Er weiß im ersten Moment nicht, dass das nicht ein gewöhnlicher Mann ist, und plötzlich merkt er es dann und hat Angst. Er müsste sterben, weil er jetzt Gott gesehen hat. Das ist Richter 13. Das ist also der Vater von Simson. Aber bei Gideon selber eben auch, da hat er schon recht gehabt. Schlagen wir mal auf, Richter 6. Vers 11. Liest jemand mal Vers 11 und 12. Jawohl, das reicht schon. Also, wer wird hier genannt? Der Engel des Herrn. Jetzt schauen wir mal weiter. Da gibt es ein Zwiegespräch in den weiteren Versen. Und nun Vers 21. Oder Vers 20 wegen dem Zusammenhang. Liest jemand da weiter? Peter? Also, es sieht aus wie ein gewöhnlicher Mann. Und erst nachher stellt Gideon fest, das ist der Engel des Herrn. Und dann denkt er, jetzt muss ich sterben. Das heißt also, er merkt, dass der Engel des Herrn ist Gott selbst. Denn nur von Gott heißt es in 2. Mose 33, Vers 20, dass der Mensch nicht Gott sehen kann und leben. Aber noch deutlicher wird das Ganze, wenn wir 1. Mose 16 aufschlagen. Hagar war dort gerade geflüchtet aus diesen prekären familiären Verhältnissen. 1. Mose 16, Vers 7. Bruno, liest du? Und so weiter, er spricht mit ihr und dann Vers 13.
Da nannte sie Jehova, der zu ihr redete, du bist ein Gott, der sich schauen lässt.
Jawohl. Also, was ganz interessant ist hier, in Vers 7 wird gesprochen, es ist der Engel des Herrn, der mit Hagar spricht. Aber in Vers 13 wird erklärt von Mose, da nannte sie den Herrn, der zu ihr redete, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Also da wird ganz deutlich, dass der Engel des Herrn, der Engel des Ewigen und der ewige Jahwe selbst identisch ist. Ja? Das wird hier ganz deutlich. Und sie nennt Jahwe hier, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Jetzt muss ich erklären, das Wort Engel auf Hebräisch Malach bedeutet einfach jemand, der gesandt ist, ein Gesandter. Und nicht unbedingt so in unserem engen Verständnis im Deutschen, ein Engel, das ist für uns klar. Ein Engel ist ein geschaffenes Geistwesen, ein Diener Gottes. Aber das hebräische Wort Malach kann gebraucht werden für solche Geistwesen, aber es kann auch gebraucht werden für Menschen. Zum Beispiel der letzte Prophet des Alten Testamentes heißt Malachi, ja? Mein Bote, mein Engel. Ja, das ist sein Name, als Bote Gottes. Malachi. Also, der Engel des Herrn wäre wahrscheinlich besser, wenn man das übersetzen würde mit einfach der Gesandte des Herrn. Dann ist es nämlich noch völlig offen. Ja? Und hier wird plötzlich klar, oh, und der Gesandte des Herrn ist der Herr selbst. Ein Gott, der sich schauen lässt. Das bringt natürlich einige Probleme für einen orthodoxen Juden, der jeden Tag das Schma Yisrael wiederholt. 5. Mose 6, Vers 5, das ist das Glaubensbekenntnis Israels. Höre Israel, Schma heißt höre. Höre Israel, der Herr dein Gott ist ein Yahweh. Schlagen wir das auf. Fünfte Mose 6. Vers 4. Wer liest? Und das ist also im Judentum das Glaubensbekenntnis, das jeden Tag wiederholt wird, um zu betonen, es gibt nur einen Gott. Aber wenn wir jetzt sehen im Alten Testament, der Engel des Herrn, der Gesandte des Herrn, ist der Herr selbst. Ja, aber von wem ist er gesandt? Ja, vom Herrn ist er gesandt. Er ist der Gesandte des Herrn, aber er ist selber auch der Herr. Dann muss es also in der Gottheit mindestens zwei Personen geben. Das ist recht problematisch, oder? Ja, und das findet man im Alten Testament noch viel mehr. Zum Beispiel, man kann das für sich selber mal nachlesen in Sacharja 2, da spricht der Herr der Heerscharen, Jahwe der Heerscharen, er spricht und spricht zum Volk Israel und sagt dann, und du wirst erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Ja, dann hält man die Hand an den Kopf und denkt, der Herr der Heerscharen sendet den Herrn der Heerscharen. Ja, dann muss es also mindestens zwei Personen geben. Und so eine ganze Reihe von Stellen im Alten Testament und gerade auch diese Erscheinungen an vielen verschiedenen Stellen, wo der Engel des Herrn, der Gesandte des Herrn erscheint. Nun, wie kann man dann zurechtkommen mit 5. Mose 6, Vers 4? Ein bisschen hebräischer Unterricht, ja? Ich hoffe, das schadet nichts. Also höre Israel, Jahwe, unser Gott ist der einzige Jahwe. Aber, und wie heißt es in Ihrer Übersetzung? Sie haben es so gelesen, ja?
Ein Einiger.
Wer hat gelesen Einziger?
Ja, dann habe ich mich doch mal nicht verlesen.
Ach so, ja, aber die Übersetzung ist schon möglich. Einziger oder Einiger. Aber auf Hebräisch gibt es noch ein anderes Wort für Einziger. Das heißt Yachid. Aber das ist hier nicht gebraucht. Es ist gebraucht Echad. Yachid, zum Beispiel, wenn Gott zu Abraham sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, dann ist einziger dort Yachid. Aber Echad hier. Warum? Nun, das Wort Echad bedeutet im Hebräischen oft eine zusammengesetzte Einheit. Also zum Beispiel, wenn es wenn gesprochen wird über Tag und Nacht in der Bibel, die Schöpfungstage, die sind zusammengesetzt aus einem Teil Tag, einem Teil Nacht. Und die können dann mit Echad bezeichnet werden. Und es gibt verschiedene Dinge im Alten Testament, die zusammengesetzt eine Einheit bilden und dann mit Echad bezeichnet sind. Also hier haben wir genau dieses Wort. Der Herr, unser Gott, ist ein einziger Herr, aber das kann beinhalten, dass er eine, mit Ehrfurcht gesagt, eine Einheit ist, die aus mehr besteht, ja?
Das war ja auch das entscheidende Argument von Herrn Jesus gegen die Pharisäer. Wie kann David sagen, mein Herr sprach zu meinem Herrn, wenn doch das nur ein Sohn Davids ist?
Ja.
Wie kann der Sohn Davids der Herr Davids sein?
Und dann noch einen Herrn haben. Und dann haben die Pharisäer keine Antwort gegeben. Und dann war das die letzte Frage, die er dem Judentum gestellt hatte, Matthäus 22. Ja, aber interessant ist, in einem rabbinischen Kommentar aus dem Mittelalter, in dem Buch Sohar, wird diese Stelle so ausgelegt, 5. Mose 6, Vers 4, warum wird hier der Name Gottes dreimal genannt in dem einen Vers? Und zwar haben wir Herr, unser Gott und dann einziger Herr. Ja? Dreimal wird Gott erwähnt. Und das Erstaunliche in diesem rabbinischen Kommentar wird das bezogen, dass Gott eine Dreieinheit ist. Dreieinheit. Im Judentum. Und zwar aufgrund von diesem Vers, der eben gerade die Einheit Gottes betont, wird erklärt, wie kann eben drei eins sein. Ja? Das findet man also, diese Gedanke. Und wenn man mal mit einem Juden spricht über diese Dinge und er sagt, dass ein solcher Gedanke, eine Dreieinheit, das hat überhaupt keinen Platz im jüdischen Denken, dann muss man sagen, haben Sie das Buch Sohar zu Hause? Ja, mein Onkel oder so, der hat viele, viele rabbinische Bücher. Ja gut, dort steht's, wie drei eins sein können. Also, das Alte Testament zwingt einem auch tatsächlich dazu, zu akzeptieren, dass in der Gottheit eben mehrere, eine Vielzahl von Personen da sind. Und wie dann ganz deutlich wird im Neuen Testament, eben Vater, Sohn und Heiliger Geist. Übrigens, noch eine interessante Stelle, Sprüche 30. Sprüche 30, Vers 4. Da sagt Agur, wer liest? Bruno? Jawohl. Großes Geheimnis im Alten Testament. Was ist der Name seines Sohnes? Ja. Und zwar nicht eines Sohnes von ihm, als gäbe es noch viele andere, ja? Sondern im Hebräischen ganz klar der Name seines Sohnes. Es gibt nur einen Sohn. Gut, dort ist es natürlich, könnte man sagen, ja, aber da steht es in Verbindung mit der Zeugung und so weiter. Nicht wahr? Mit der Menschwerdung. Aber hier ist noch viel stärker. Es geht gar noch nicht um die Menschwerdung und trotzdem wird gefragt, was ist der Name seines Sohnes? Das heißt seines einzigen Sohnes. Großes Geheimnis, das im Neuen Testament enthüllt wird. Aber wir haben im Alten Testament immer und immer wieder solche Erscheinungen, wo Gott in Menschengestalt erscheint, sodass der Mensch es ertragen kann. Sonst müsste er sterben. Aber es ist niemand anders als der Sohn Gottes. Ein Gott, der sich schauen lässt. Warum können wir sagen, ist das garantiert der Sohn Gottes und nicht der Vater? Zum Beispiel. Ja gut, aber der Sohn ist ja auch Gott. Ja gut, man muss natürlich auch die Stelle so verstehen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Das ist ja dreieine Gott. Der eingeborene Sohn hat ihn kundgetan. Das heißt, Gott offenbart sich immer nur durch seinen Sohn. Jede Offenbarung Gottes geht nur über den Sohn Gottes. Darum kann zum Beispiel jemand, der sagt, Gott, das kann ich noch akzeptieren. Ein höheres Wesen und so, das kann ich alles akzeptieren. Aber nicht Jesus. Das geht nicht. Denn Gott offenbart sich nur durch seinen Sohn. Wer den Sohn ablehnt, hat Gott auch nicht. Also das einfach so mit dem höheren Wesen, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Ein Evangelist hat mal das auch gezeigt, sehr gut, in einer Fußgängerzone, ist auf einem Stuhl gestanden, hat ein Schild unten gehabt, ich bin ein höheres Wesen. Ja. Und dann sind die Leute mit ihm ins Gespräch gekommen. Also einfach ein höheres Wesen. Nein, der Gott, der wahre Gott hat sich geoffenbart in seinem Sohn. Und wir können Gott nur kennen über den Sohn Jesus Christus. Und darum im Alten Testament, wenn Gott sich offenbart und sichtbar macht, dann geschieht das immer über den Sohn. Der Sohn, eingeborener Sohn, hat ihn kundgemacht. Ja, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Also, zurück zu Josua 5. Wir wissen nun, dieser Heeroberste der Armee Israels ist niemand anders als der Sohn Gottes selbst. Josua anerkennt das und jetzt weiß er, die ganzen Feldzüge, die wir jetzt tun werden durch Kanaan, die sind unter Leitung des Sohnes Gottes. Ja? Und es ist der gleiche Sohn Gottes, der später in Lukas 2 sich als Kindlein beschneiden ließ, um den Bund zu bestätigen, dass Israel ganz Kanaan bekommt. Ja, wir sehen das. Das alles passt zusammen. Nun, müssen wir das übertragen aufs christliche Leben. Epheser Brief. Wir lesen zuerst nochmals Epheser 1, Verse 3 bis 7. Jawohl, das reicht. Also hier haben wir den vollen Segen der Christen. Gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern, in Christus. Und jetzt in Kapitel 6 sehen wir, dass es einen Kampf gibt. Die himmlischen Örtern, das ist viele machen da so etwas Kompliziertes draus. Es ist ganz einfach. Die himmlischen Örtern ist ein Ausdruck für alles, was im Himmel ist. Alles, was die Himmelswelt Gottes umfasst, das wird ausgedrückt mit himmlischen Örtern. Das Vaterhaus, das himmlische Vaterland, das Paradies, alles ist darin enthalten. Nun, die Christen sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Warum? In Christus. Wo ist Christus heute? Im Himmel. Und alle... Ja, gut, aber Christus als Mensch ist im Himmel. Und alle Segnungen der Christen sind zusammengefasst in der Person des Herrn Jesus Christus. Ohne ihn gibt es keine Segnung. Aber in ihm ist alles. Und weil er im Himmel ist, sind diese Segnungen in den himmlischen Örtern. So einfach ist es eigentlich. Aber das Gewaltige, mit jeder geistlichen Segnung gesegnet. Also das ist ein Reichtum, von dem wir nur ahnen können. Jetzt aber Epheser 6, Vers 10. Da sehen wir, da gibt es auch einen Kampf so à la Land für Frieden.
Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ziehe dann die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermöget, wider die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Dörfern.
Jawohl. Ja, also wir haben gesehen, der Erlöste ist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Aber da gibt es Feinde, die möchten einem das Erlebnis der geistlichen Segnungen streitig machen. Das ist also Satan und sein ganzes Heer. Genauso wie die Kanaaniter und alle ihre Heere Israel das Land streitig machen wollten. Und nun? Israel hätte Frieden haben können, wenn sie einfach nichts geholt haben. Und als Christ kann man oft auch ein sehr ruhiges Leben führen, wenn man einfach nichts mehr will, ja? Keine geistlichen Fortschritte. Solche Leute lässt der Teufel gerne in Ruhe. Aber wenn jemand Fortschritte machen will, wachsen möchte im Glauben, weiterkommen möchte, dem Herrn gehorchen, dem Herrn gefallen möchte, dann gibt es Probleme. Dann gibt es Widerstand aus der geistlichen Welt. Nun, gilt es hier zu kämpfen. Aber es wird ganz klar gesagt, übrigens Brüder, seid stark, nicht in euch, sondern stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also wer ist der Heeroberste der Armee der Christen heute? Das ist auch der Sohn Gottes. Also die Parallele ist wirklich sehr, sehr direkt. Und nun kann Satan natürlich die Erlösung einem Erlösten nicht rauben, aber er kann ihn zum Beispiel im Alltag daran hindern, zu erleben, dass er eben dem Neid, dem Stolz, dem Geiz nicht mehr gehorsam sein muss. Ja? Zum Beispiel die Befreiung von der Macht der Sünde, dass wir das wirklich erleben können, das interessiert Satan. Er möchte nicht, dass wir das erleben im Alltag, diese Befreiung. Er möchte, dass wir fallen. Und darum gilt es hier ganz klar, Widerstand zu leisten. Und darum ist das ganze Buch Josua mit all diesen Feldzügen und Kriegen nicht ein Buch, das irgendwie überhaupt nichts mit uns zu tun hat, sondern das ist sehr praktische Anweisung für ein erfolgreiches christliches Leben. Ja, sind bis da noch Fragen oder Ergänzungen?
Also ich habe das noch nicht ganz verstanden mit dem Mann, also mit diesen zwei verschiedenen Speisen.
Ach so, ja. Ja gut, das Manna war die Speise während der Wüstenwanderung. Und die Körner, die größten Körner waren die Speise des verheißenen Landes. Das heißt also, sowohl das Manna spricht von Jesus Christus. Er sagt ja selber, ich bin das wahrhaftige Brot aus dem Himmel, Johannes 6. Ja? Aber auch diese Körner, haben wir gesehen, sprechen auch von dem Herrn Jesus. Und das will Folgendes sagen, der Herr ist gewissermaßen in allen Umständen, ist er für den Gläubigen die Erfüllung und die Nahrung, die wirklich sättigt. Also wenn wir Erfahrungen machen in der Wüste, das heißt gewissermaßen die Auseinandersetzungen zum Beispiel des täglichen Lebens, da ist Christus die Nahrung und Erfüllung für uns. Aber jetzt, wenn es hier darum geht, dass es um den Bereich geht, im Glauben zu wachsen und den Reichtum der Erlösung kennenzulernen, da ist Christus auch die Nahrung. Ja, das sind zwei verschiedene Aspekte. Also für Israel war das eins nach dem anderen und gewissermaßen für einen Christen heute geistlich ist das etwas, das parallel läuft. Mehr mit den Erlebnissen und Umständen des Alltags und den Beschwerlichkeiten im Leben, ja. Noch etwas? Ja, das wäre eine Frage, die braucht ein bisschen mehr Zeit, es ist schon nach 5, aber vielleicht können wir nächstes Mal noch darauf kommen, wenn du nochmal darauf zurückkommst, kommen wir darauf zurück, ja? Also, in Daniel 10 sieht man, wie verschiedene Engelmächte, Engelfürsten an der Spitze von den verschiedenen Völkern stehen, zum Beispiel an der Spitze von Persien, an Griechenland, wird ausdrücklich erwähnt. Und in Daniel 12 wird gesagt von dem Erzengel Michael, dass er für Israel steht. Das hebt übrigens nicht auf, dass der Herr nach wie vor der Fürst für Israel ist, der Heerführer. Denn Michael ist ja gewissermaßen nur einfach wieder ein Untergebener des Herrn. Genau. Nun finden wir aber im Neuen Testament, dass die Engel nach wie vor eine Funktion haben. Wenn wir denken an Hebräer 1, Vers 14, wird von den Engeln gesagt, sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um der Willen, welche die Seligkeit ererben sollen? Also auch im Neuen Testament wird bestätigt, dass Engel auch nach wie vor im Dienste Gottes eine Funktion haben an Menschen. Das gilt also auch noch für heute. Da muss man gar nicht darauf aus sein, Engelerscheinungen zu erleben, aber die Engel haben ihre Funktion und ihren Dienst und das hat nicht aufgehört. Reicht das mal so als kurze Antwort. Übrigens noch etwas vom letzten Mal. Die Frage war da, kommen alle 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets in den 10 Geboten vor? Wir haben uns ja beschäftigt mit der Entstehung der Schrift und wir haben gesehen, dass die Alphabetschrift zum ersten Mal in der Geschichte genau in der Zeit aufkommt, als Israel aus Ägypten auszog und dann auch als erstes Mal die zwei Tafeln am Sinai bekommen hat mit den 10 Geboten. Und Mose hat dann die ersten Bücher der Bibel in einer Alphabetschrift, in dieser ersten Alphabetschrift aufgezeichnet. Und ich habe das nachgeprüft und man findet tatsächlich in den 10 Geboten alle 22 Buchstaben. Also diese Tafeln sind gewissermaßen gleich auch eine Schreibübung für das Alphabet, ja? Einführung ins hebräische Alphabet. Ja, dann wollen wir noch zusammen beten zum Schluss.